Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Nächste Woche werden in Berlin das Ethnologische Museum und das Museum für asiatische Kunst wieder eröffnen. Im Humboldt-Forum, das sich ja nach wie vor der Frage stellen muss, unter welchen Umständen sind eigentlich die Exponate oder ein Teil davon nach Berlin gekommen? Die berühmten Benin-Bronzen etwa, Raubkunst und ein Beispiel dafür, wie Kunst, letztlich Wissen, jahrhundertelang in dem Fall aus Afrika geraubt wurden und dann von Europa angeeignet wurden. Und sowas passierte nicht nur mit Kunstgegenständen, sondern auch mit Pflanzen und Tieren. Bestimmte Arten gelten zum Beispiel erst ab dem Zeitpunkt als entdeckt, zu dem sie in die offiziellen Nomenklaturen der Kolonialmächte aufgenommen wurden. Immer öfter wird hier inzwischen ein kritischerer Blick gefordert, ganz konkret zum Beispiel die Umbenennung einiger Vogelarten. Carina Schröder berichtet.
David Lindo ist Experte für städtische Vögel. Fasziniert ist er von Vögeln seit seiner Kindheit. Schwarze Vorbilder unter den Vogelkundlern fehlen ihm allerdings mindestens genauso lange.
And there's 11,000 species. I can't think of one.
Es gibt 11.000 Vogelarten und ich kenne nicht eine, die nach einer schwarzen Person benannt ist. Viele sind nach weißen Männern benannt, wenige nach Frauen und von denen wurden wieder viele von Männern benannt, um ihre Frauen zu ehren.
Dafür gibt es einen ernüchternden Grund.
Die Vögel sind zu Kolonialzeiten mit wissenschaftlichen und mit deutschen Namen belegt worden.
Im 15. bis 19. Jahrhundert, als die Weltmächte expandierten, sich andere Länder aneigneten und deren Bevölkerung brutal unterwarfen, erhielten auch viele Vögel die Namen, mit denen sie in der gängigen, international anerkannten biologischen Nomenklatur noch heute verzeichnet sind, erklärt Peter Bartel. Er ist Vorsitzender der Kommission Deutsche Namen der Vögel der Erde der Deutschen Ornithologengesellschaft. Diese hat im vergangenen Jahr eine überarbeitete Liste der deutschen Vogelnamen herausgegeben.
Weil seit über 100 Jahren sehr viel an Ballast in den Vogelnamen mitgeschleppt worden ist.
Darunter etwa Namen, die nicht zur Vogelart passten. Oder eben auch diskriminierende Namen. Ein Beispiel. Der Velázquez-Specht, benannt um Diego Velázquez de Cuya zu ehren, ein spanischer Eroberer und im 16. Jahrhundert Gouverneur von Kuba. Lange Zeit eine klassische Vorgehensweise.
Und der Vogel ist jetzt umbenannt in Karibik-Specht, was einfach sehr treffend seine tatsächliche Verbreitung auch kennzeichnet.
Insgesamt standen nur wenige Vögel auf der Liste, deren Namen einen diskriminierenden Charakter haben und deshalb geändert wurden, betont Peter Bartel. Gerade einmal rund 30. Unter diesen auch die Pünktchenente.
Wissenschaftlich heißt die Anas Hottentotta.
Benannt nach einer aus der Kolonialzeit stammenden und damals üblichen rassistischen Bezeichnung für Menschen aus Südafrika und Namibia.
Etwas denkfaul wurde bis vor kurzem die deutsche Bezeichnung Hottentottenente praktisch wörtlich übernommen. Pünktchenente ist sehr viel schöner, denn sie zeigt ein Merkmal auf, nämlich ihr hübsch gesprenkeltes Gefieder.
Wichtig zu wissen, sagt Peter Bartel, sind Namen einmal in die geltende biologische Nomenklatur eingegangen, sind sie im Grunde unveränderlich, egal wie unsinnig, falsch oder diskriminierend sie sind. Die offizielle Begründung, durch eine Änderung könnte Chaos in die Forschungsliteratur kommen. Was veränderbar ist, sind eben diese umgangssprachlichen, lokalen Namen. Während im Fall der Pünktchenente offensichtlich ist, wieso eine Umbenennung wünschenswert wäre, ist es bei anderen Vögeln komplizierter, bei den Thors- und Odin-Hühnchen etwa. Ihre Namen verweisen auf die germanischen Götter Thor und Odin. Die Vögel erhielten ihren Namen seinerzeit von Günther Niethammer.
Wenn man sich die Person Günther Niethammer anschaut, dann ist es relativ erschreckend, was der für eine Karriere gemacht hat. Also der war Ornithologe. Also Vogelkundler, gleichzeitig aber auch Anhänger der Nationalsozialisten, war Mitglied in der NSDAP, auch Mitglied in der SS, war zeitweise stationiert in Auschwitz und hat auch ein Buch über die Vogelwelt von Auschwitz geschrieben.
Später war Niethammer Vorsitzender der Deutschen Ornithologengesellschaft, erklärt Jonas Voss von der Fachstelle Radikalisierungsprävention im Naturschutz, kurz FARN. Die Organisation möchte aufzeigen, warum es gerade auch beim Umweltschutz wichtig ist zu schauen, wer hinter bestimmten Zielen steht.
Rechtsextreme Gruppierungen, Parteien, anderweitig Engagierte versuchen, in den gesellschaftlichen Diskurs einzugreifen, auch über Naturschutzthemen. gerade weil es so unverfänglich ist irgendwie.
Peter Bartel von der Deutschen Ornithologengesellschaft allerdings kann keine Diskriminierung erkennen, wenn Thors und Odin-Hühnchen ihre Namen behalten. Welche Namen also sollten geändert werden und welche sind unproblematisch? Die Debatte wird vor allem in den USA derzeit lautstark geführt. Ornithologen prüfen dort die Geschichte von 150 Vögeln, die nach Personen benannt wurden. Vogelnamen im alltäglichen Sprachgebrauch zu ändern, das zumindest sei relativ unproblematisch und geschehe ohnehin, sagt Robert Driver, Doktorand an der East Carolina University.
Auch wenn bestimmte ornithologische Gesellschaften sich Stabilität wünschen, unsere Untersuchungen zeigen, dass sich die gebräuchlichen Namen für Vögel ständig ändern. Sie sind fließend, eben gebunden an die Sprache, die sich ja auch ständig entwickelt.
In Schweden etwa, sagt Robert Driver, seien 2015 auf öffentlichen Druck hin 10 diskriminierende Vogelnamen geändert worden.
Die Gesellschaften können ihre eigenen Regeln für die Umbenennung machen. Übergreifende Regeln gibt es nicht.
Die International Ornithologist Union möchte sich auch lieber aus Umbenennungsplänen heraushalten. Es gebe größere Probleme als Vogelnamen, sagt die Vorsitzende Dominique Homberger.
Die Gefahr, dass wir uns jetzt jahrelang bemühen, Vogelnamen zu ändern, diese Energie wird nicht dazu verwendet, die katastrophale Lage der wilden Vögel zu verbessern.
Bevor Namen geändert werden, würde Dominique Homberger lieber darüber abstimmen lassen, was als diskriminierend empfunden wird. Für Vogelkundler David Lindo allerdings wäre das nur ein weiteres Beispiel dafür, dass sein Fachgebiet in Sachen Diversität noch eine Menge aufzuholen hat.
More needs to be done to make it look and feel inclusive, because that's what it should be.
Es muss viel mehr getan werden, damit die Vogel-Community inklusiver wird. Vieles von dem, was in der Zeitung steht, basiert nach wie vor auf der Vorstellung, dass die Leute, die sowas interessiert, zur weißen Mittelschicht gehören.
Wäre es anders, dann gäbe es auch mehr schwarze Vorbilder, mehr People of Color in der Biologie.